Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 203 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich begrüße euch heute hier zum Saisonabschluss des Vereins Schwimmsport. Denn das ist der Grund, weshalb ihr diese Folge mit einem Tag Verzögerung zu euch in den Podcatcher flattert und in die Ohren eindringt. In dieser Woche hat die letzte Trainingseinheit von mir in der Saison 24-25 als Trainer am Beckenrand stattgefunden. Gleichzeitig war dann auch Donnerstag, also gestern, der Tag, an dem wir alle zusammen in unserer Trainingsgruppe den Saisonabschluss gefeiert haben. Und so müsst ihr 24 Stunden länger warten auf die nun folgenden Inhalte. Denn es wird zum Ende der Episode ein Fazit geben dieser Trainersaison 24-25, in der viele Dinge anders gelaufen sind, als ich das ursprünglich gedacht hätte oder als ich das ursprünglich auch gemacht habe in den vergangenen Jahren in meiner Trainerlaufbahn. Und da wollte ich einmal einen Blick zurückwerfen, um euch mit an die Hand zu nehmen, was hat vielleicht super gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, um euch da einen Einblick zu geben. Vielleicht könnt ihr davon auch lernen und profitieren. Aber bevor wir damit starten, müssen wir über etwas ganz anderes reden, denn es gibt Updates, bahnbrechende Neuigkeiten, Breaking News zum Thema Deutsche Jahrgangsmeisterschaften 2026 und zum Thema schwimmerischer Mehrkampf im Jahr 2026. Der DSV hat nämlich an die Landesverbände und die dortigen Trainerinnen und Trainer kommuniziert, welche tiefgreifenden Veränderungen in der kommenden Saison auf uns alle im Schwimmsport zukommen werden. Und das hat es wirklich in sich, dieses Schreiben. Da werden wir einen Blick reinwerfen mit einigen Fragen, die sich daraus ergeben. Und mal versuchen, etwas Ordnung hineinzubringen und vielleicht ein Stück weit Pros und Cons zu erläutern. Außerdem blicken wir auf die nationalen und internationalen Nationalteams. Es wird allerorten derzeit geschwommen, in Berlin in der SSE bei der Universiade. Am Sonntag geht es in Skopje los mit dem European Youth Olympic Festival. In Singapur ist bereits die Weltmeisterschaft in vollem Gange, nämlich im Freiwasser und bei den anderen Wassersportarten, bevor dann die Beckenschwimmer die Wettbewerbe beenden werden. Auf all diese Sachen werden wir uns auch einmal das Augenmerk richten. Vorab allerdings noch einmal der Dank an Speedo für eine weitere unterstützte Saison des Swimcast-Universums, denn auch in der Saison 24-25 stand Speedo dauerhaft als verlässlicher Partner hier an der Seite, und das, was für diese Partnerschaft gilt, gilt auch eigentlich für alle Produkte, die Speedo so auf den Markt wirft. Wenn ihr die Augen offen haltet bei den kommenden Weltmeisterschaften, dann werdet ihr ganz, ganz viele Speedo-Anzüge dort sehen. Unter anderem die deutsche Nationalmannschaft wird jetzt einheitlich von Speedo ausgerüstet und nur noch von Speedo-Marken tragen. Da gibt es auch den ein oder anderen neuen Color-Drop, der jetzt zur WM kommen wird. Also haltet die Augen offen. Das wird dann auch demnächst für euch in den Regalen zu finden sein. Und wenn ich so an die letzten Color-Drops denke, dann glaube ich, verspreche ich nicht zu viel, wenn ich da sage, das wird sich lohnen und mit Sicherheit wieder ein kleiner Farbtupfer in der großen, weiten Welt des Beckenschwimmens sein. Also meine wirklich ehrliche Empfehlung, guckt mal rein in den Speedo-Shop, der ist für euch unten in den Shownotes verlinkt. Vielleicht findet ihr dort etwas, was euch in die Sommerpause bringt oder neu in die neue Saison bringt. Schaut mal rein, guckt vorbei. Ich kann es wirklich nur empfehlen aus eigener Erfahrung und auch aus Sympathie für diese australische Schwimmmarke. Und damit jetzt in den fachlichen Teil zu den News der vergangenen Woche. Es war Montag, der 14.07.2025, als vom DSV ein Kommuniqué an die Landesverbände und die zuständigen Landestrainer und Landestrainerinnen erging, in denen die Beschlüsse für die Neugestaltung, für die Neukonzeption der deutschen Jahrgangsmeisterschaften und des schwimmerischen Mehrkampfes kommuniziert wurden. Warum ich das Ganze so epochal aufbaue? Weil es vermutlich auch epochale Züge haben wird, denn in diesem Kommuniqué, das mehrere Seiten lang ist und sehr, sehr detailliert auf einen Feedback-Revisionsprozess eingeht, um dann anschließend die praktischen Veränderungen zu erläutern, werden tiefgreifende Veränderungen kommuniziert, und die werden das Vereinsleben bzw. auch das Wettkampfleben im kommenden Jahr und glaube vermutlich auch über die Jahre hinaus massiv beeinflussen. Ob jetzt in positiver oder negativer Richtung, das wird die Zukunft zeigen müssen. Zuallererst steht aber mal fest, dass es wirklich ja, einige Veränderungen gibt und die tun im ersten Moment immer erstmal weh. Ich möchte da auch gar nicht so viel rein interpretieren, sondern hier ein bisschen Fakten und Fragen zusammentragen, denn zuallererst nochmal gesagt, ich habe bereits eine Interviewanfrage, eine Gesprächsanfrage an Rough Water End geschickt, um mich dort mit den Urhebern dieses Schreibens vielleicht mal persönlich auszutauschen, um hier nicht ganz so viel mutmaßen zu können oder mutmaßen zu müssen, auch damit wir direkt ineinander ins Gespräch kommen, vielleicht auch hier und da Kritikpunkte äußern und nochmal Erläuterungen einholen, denn da sind einige Fragen offen, wenn wir in dieses Schreiben einmal reinschauen. An Fragen hatte ich schon welche formuliert und die wirklich schriftlich zu beantworten ist zu umfangreich, es macht keiner, deswegen ist mein Lieblingsformat eigentlich tatsächlich das Interviewformat und ich hoffe, dass wir da einen Termin finden, wo dann nochmal von offizieller Seite hier und da einige Fragen beantwortet werden und geklärt auch werden. Denn es finden im Wettkampfkalender und in der Wettkampfplanung, in der ganzen Wettkampfgestaltung große Veränderungen statt. Denn die Qualifikation für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften fand in den vergangenen Jahren, weiß gar nicht, ob das jemals viel anders war, statt bei beliebigen ausgewählten Wettkämpfen. Also den Vereinen war es freigestellt, wo sie auf der 50-Meter-Bahn die Pflichtzeiten schwimmen oder sich in die Bestenlisten reinschwimmen oder sonst wie die Qualifikationskriterien erfüllen. Diese Zeiten, beginnend mit der Saison 25-26, sind passé. Denn der DSV hat sich ersonnen, dass es zukünftig gewisse DSV-Approved-Wettkämpfe geben wird, insgesamt 22 Stück über die Saison verteilt. Im Makrozyklus 1 sind das, glaube ich, 4, im Makrozyklus 2 sind das dann auch nochmal welche und im Makrozyklus 3, der dann mit den deutschen Jahrgangsmeisterschaften endet, auch nochmal reichlich. Das Ganze ergänzt durch die Landesgruppenmeisterschaften, also Norddeutsche, Süddeutsche und NRW-Meisterschaften. Auf diesen speziellen DSV-Approved-Wettkämpfen, also 22 an der Zahl, oder den Landesgruppenmeisterschaften, kann man sich für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften qualifizieren. Punkt. So ein bisschen wie World Aquatics, das mit ihren World Aquatics-Approved-Wettkämpfen macht. Denn auch für Weltmeisterschaften kann man sich nicht bei jedem Wald- und Wiesenschwimmfest qualifizieren, sondern muss dafür bei einem World Aquatics-Approveden Wettkampf starten, der dann gewisse Ansprüche an Wettkampfbecken, an Zeitnahme und so weiter ans Schiedsgericht stellt. So ähnlich ist es jetzt hier auch für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Heißt also, die DSV oder die Wettkampfveranstalter können sich beim DSV bewerben, um sich das Siegel DSV Approved abzuholen, gehen damit auch einige Verpflichtungen ein. Also das ist dann nicht, dass du jetzt deinen Wettkampf nimmst, so wie er gerade ist, und dort das Siegel DSV Approved draufpackst. Und damit ist alles feini, sondern es sind auch die gewünschten Wettkampfreihenfolgen für 2 oder 3 Tagesveranstaltungen in dem Programm festgelegt. Eintagesveranstaltungen sind gar nicht gewünscht, sondern es muss mindestens eine 2-, lieber eine 3-Tagesveranstaltung sein. Mit anderen Worten, die Wettkampflandschaft wird sich hier massiv verändern und muss sich auch verändern. Ich glaube, das ist mir eigentlich wichtig, an der Stelle auch nochmal festzuhalten. Auch ein Punkt, über den ich schon ganz lange spreche, ich glaube einige Jahre jetzt auf jeden Fall, sicherlich nicht von Anfang an, aber dass wir eine veränderte schwimmerische Wettkampflandschaft benötigen. Über die Art und Weise dessen kann man sicherlich streiten, aber dass hier vom DSV vielleicht fern am Horizont so ein Konzept Road to DJM angestrebt wird, dass man vielleicht über verschiedene Wettkämpfe mit verschiedenen Wettkampfklassifikationen, das könnte man sich dort vorstellen am Horizont, anstrebt dann zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften hochzuschwimmen, finde ich per se jetzt erstmal ziemlich reizvoll. Aber was geklärt sein muss vorher ist, wie durchlässig ist dieses System, wie funktioniert dieses System? Und da ist es jetzt erstmal so erzählt und kommuniziert, dass sich die besten 60 oder besten 80 Sportlerinnen und Sportler je Jahrgang und vermutlich auch je Strecke überhaupt nur bei DSV-Approved-Wettkämpfen starten dürfen. Das heißt, diese DSV-Approved-Wettkämpfe sind von vornherein erstmal ein geschlossenes System. Okay, feini, das heißt, grundsätzliche Idee dahinter ist, dass leistungsstarke Sportlerinnen und Sportler in einem Wettkampfformat öfter aufeinandertreffen, als das bisher der Fall ist. Und da kann ich nur aus Berichterstattersicht sprechen oder auch aus der ein oder anderen selbst erlebten Wettkampfsicht, dass wir für ein höheres Konkurrenzniveau bei den Wettkampfveranstaltungen sorgen, die damit automatisch für Berichterstattung interessanter werden, für eine Aufbereitung interessanter und einfacher werden, als auch für die Sportlerinnen und Sportler reizvoller werden, an einem starken Teilnehmerfeld anzutreten. Das ist, glaube ich, unstrittig. Ob da jetzt die Idee, dort DSV-approved drauf zu kleben und damit quasi zu erzwingen, dass man dort starten muss, der richtige Weg ist, sei dahingestellt. Ich würde mir auch gerne wünschen, dass wir an dem Wettkampfformat als solches vielleicht arbeiten. Also das Ganze interessanter gestalten über Finaleinläufe, über interessante Wettkampfideen, die man hat. Swim and Race Days in Dortmund machen das zum Beispiel vor mit Verfolgungsrennen und so weiter und so fort. Da gibt es inzwischen viele, viele Ideen, die hier und da auch sehr kreativ gelebt werden, die ich in meiner Warte her viel lieber sehen würde. Auch würde ich viel lieber sehen, dass wir über hochattraktive Eintagesformate sprechen, die sich vielleicht auf 5 bis 6 Stunden Wettkampfdauer beschränken, dafür auch nur ein ganz schmales Wettkampfprogramm abdecken, als dass wir in 2 bis 3-tägige Wettkampfveranstaltungen reingehen, die dann wieder das ganze komplette DMS-olympische Programm irgendwie abarbeiten müssen, in Anführungsstrichen. Da weiß ich natürlich auch, das entspricht nicht der Realität. Ja, eine WM dauert lange, ein AOF dauert lange, eine JTM dauert lange, eine deutsche Jahrgangsmeisterschaft dauert lange. Sportlerinnen und Sportler über 2-3-tägige Wettkampfformate dort ranzuführen, und das ist dann auch die Natur des Schwimmens, dass es eben so langgezogene Wettkampfveranstaltungen sind. Auf der anderen Seite beschwert sich auch keiner, wenn eine Fußball-EM oder WM 4 Wochen dauert. Von daher sind wir mit 5 Tagen vielleicht tatsächlich schon ganz gut dabei oder 7. Ist so. Also das findet dann einfach auch statt. Mein Problem, was ich viel eher damit habe, ist, dass wir gucken müssen, dass jetzt nur, weil dort DSV-approved dran steht und eine hohe Leistungsdichte vielleicht da ist, dürften es trotzdem meiner Meinung nach keine 8-stündigen Wettkampfveranstaltungen sein, sondern sollte immer noch irgendwie kurz und handhabbar sein. Und da spricht der DSV jetzt davon, dass sie mit insgesamt 7.000 Starts rechnen. 7.000 Starts spezifizieren sie aber nicht, ob für alle Wettkampfveranstaltungen aufsummiert oder für jede Wettkampfveranstaltung einzeln. Wenn wir die Mathekiste rausholen und den Abakus mal anstrengen, dann kommt da irgendwie raus, dass wir 5 Altersklassen je Geschlecht haben, also 10 Altersklassen, wenn wir so wollen, mal 17 Starts macht 100 oder mal 17 Strecken macht 170 Starts. Das mit den Top 60, die dort irgendwo in der besten Liste stehen, multipliziert, macht 10.200 mögliche Starts. Für alle, die überhaupt teilnehmen dürfen. Also können wir davon ausgehen, dass diese 7.000 Starts, schwimmen wir dann auch nicht immer alle mit und so weiter und so fort, dass diese Starts also für alle DSV-Approved-Veranstaltungen gelten, macht dann in der Summe also 2.000 Starts pro Veranstaltung, was ich dann wiederum irgendwie ganz okay finde. Denn 2.000 Starts bei 8 zugelassenen Bahnen bedeutet insgesamt 250 Läufe, die durchgeführt werden. Sagen wir jetzt mal, jeder Lauf dauert im Schnitt 3,5 Minuten, dann kommen wir auf 870 Wettkampfminuten. Das macht in der Summe 14,5 Stunden, also 15 Stunden verteilt über 2/3 Tage. Grenzwertig okay, meiner Meinung nach, wenn wir dafür das Ganze nett verpacken und irgendwie kurzweilig gestalten. Soweit erstmal die grobe Theorie. Jetzt ist natürlich die allererste Frage, die einem dort als Trainer und als Praktiker in den Kopf kommt. Okay, wie schaffe ich das, mich in diese Top 60, Top 80 reinzuschwimmen? Und da wird schon kritisch, das ist nämlich ehrlicherweise nicht genau definiert. Da wird von einem Stichtag 1. September gesprochen, woran auch irgendwelche Richtzeiten festgelegt werden. Und wie man sich dann aber nachfolgend in die Top 60, Top 80 reinschwimmt, qualifiziert, ob das eine fortlaufend aktualisierte Liste ist, ob das eine ist, die pro Quartal, pro Makrozyklus mal aktualisiert wird, wie Kurzbahnzeiten dort reinspielen und so weiter. Das ist alles nicht, das ist dort nicht ausgeführt, es steht dort nicht drin. Also ich könnte jetzt meinen Sportlerinnen oder Sportlern nicht sagen, ey, unter den und den Bedingungen kannst du an diesem DSV-Approved-Wettkampf teilnehmen und so qualifizierst du dich dafür, weil das ist nicht deutlich. Was natürlich da drin steckt, und da kommen wir zu so einem Wettkampfwertungssystem, sage ich mal, ist, dass wir uns über Vereinswettkämpfe, über regionale Wettkämpfe dort mit einer guten Leistung aufwarten, in die Top 60 reinschwimmen, am Ende der Woche, wenn Meldeschluss ist für den nächsten DSV-Approved-Wettkampf. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ist jetzt nur eine Theorie, in den nächsten DSV-Approved-Wettkampf. Also wir sind beim Vereinsschwimmfest super toll und super schnell und qualifizieren uns für die nächsthöhere Wettkampfebene, nämlich DSV-approved. Und wenn wir dort auch super toll und super schnell sind, dann qualifizieren wir uns wieder für die nächsthöhere Ebene, nämlich für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Wenn wir dort super toll, super schnell sind, dann darf ich zu den AJOF, zur JDM, wo auch immer dann der Weg eben so hinführt. Da sind wir schon langsam in so einem kleinen, also es ist dort am Horizont, ist da eine Art Ligensystem zu erkennen. Und das finde ich extrem reizvoll. Das finde ich gut, weil das lässt sich verkaufen, das lässt sich erklären, das lässt sich irgendwie darstellen und dann gibt man dem Ganzen auf einmal den Namen Kreisklasse, Kreisliga, Bezirksliga, Landesklasse, Landeswettkampf, wie auch immer man das dann nennen will. Champions League ist dann die deutsche Jahrgangsmeisterschaft. Bisschen besser ausstaffiert vielleicht, aber ne, ihr seht, wo das vielleicht hinführt. Finde ich gar nicht so verkehrt. Es ist nur einfach fürchterlich schlecht kommuniziert, wie jetzt dieser Quali-Modus in die Top 60-80-Liste eigentlich vonstatten geht, was DSV, also bin auch mit dem Wettkampf, naja gut, aber dieser Quali-Modus ist halt noch nicht so richtig dolle gut kommuniziert. Wie wird man jetzt diesen DSV-Approved-Wettkampf, und das ist die entscheidende Frage, um die sich dann alles dreht, heißt natürlich, Vereine können sich auf dieses Siegel bewerben. Das heißt, die sprechen vor, füllen einen Bewerberbogen aus. Dort ist auch das Wettkampfformat dann aufgelistet, wie es für 2 oder für 3 Tage aussehen soll, mit einem Ansprechpartner und so weiter und so fort. Müssen dort ein paar Formularien angeben. Bewerbungsschluss hierfür 31.08. Und dann setzt sich das Gremium im DSV zusammen und sagt, okay, und ihr dürft nicht. Nach welchen Kriterien steht dort nirgendwo, weiß keiner, völlig egal. Was aber definiert wurde oder zumindest angekündigt wurde, es soll flächendeckend sein und also damit auch jede Region irgendwie abgedeckt sein. Sprich, wir können mal so grob davon ausgehen, es wird wohl irgendwas in Norddeutschland sein, irgendwas in NRW, irgendwas in Süddeutschland und vielleicht noch irgendwas in Ostdeutschland. Dann kann man jetzt auch relativ schnell überlegen, okay, welche Standorte, welche Schwimmhallen, welche Becken kommen da überhaupt in Frage? Berlin, Magdeburg, Hannover, Dortmund und so weiter und so fort. Weiter unten sicherlich auch Stuttgart ist auch möglich. Würzburg ist sicherlich auch möglich. Heidelberg weiß ich jetzt ehrlich gesagt schon nicht, weil drin steht, es müssen 8 Wettkampfbahnen sein. Damit wäre zum Beispiel auch der Olympiastützpunkt in Hamburg raus aus einem DJM-Approved-Wettkampf. Damit wäre nach allem, was ich bisher gesehen habe, auch die Heidelberger raus, die in der Regel nur auf 6 Wettkampfbahnen schwimmen. Weiß ich nicht, ob sie auf 8 das erweitern können. Naja, jedenfalls bekommt man dann dieses Siegel DSV-Approved. Hat diesen Bewerbungsprozess erfolgreich hinter sich gebracht. Und jetzt ist die Frage, die man sich als Verein dort stellt oder auch als Lesender des Dokumentes, warum sollte ich das tun? Ich kriege vielleicht eine Unterstützung vom DSV, 1.000 Euro für neues Siegerpodest, 1.000 Euro für eine Laseranlage, 3.000 Euro für einen geilen Einmarsch, für einen tollen DJ, für professionelle Ausstattung, für ein professionelles Kampfgericht, für irgendetwas, für eine Kommentation, für einen Sprecher, wie auch immer. Also der DSV hätte ja ein Interesse daran, diese Road to DJM, diese DSV-Approved-Wettkämpfe maximal attraktiv zu gestalten. Auch in der Durchführung als solcher. Falsch. Wenn du dich als Verein dafür bewirbst, dann musst du für dieses DSV-Approved-Siegel 250 Euro an den DSV entrichten. Quasi eine Lizenzgebühr würde ich das jetzt mal nennen. Bei 22 Wettkämpfen a 22 Euro und wir rechnen dann heute in der Folge hier relativ viel, macht das insgesamt 5.500 Euro Einnahmen für den DSV. Dafür, dass dann das JPEG bereitgestellt wird. Damit aber nicht genug, denn von jeder Meldung, die auf diesen Wettkampf eingeht, müssen die Veranstalter nochmal 50 Cent an den DSV bezahlen. Und jetzt stelle ich mir schon die Frage als Veranstalter, und da würde mich wirklich eure Meinung interessieren, da werde ich auch nochmal versuchen, die eine oder andere Stimme einzuholen, warum sich vielleicht Vereine bewerben oder nicht bewerben, warum ich das tun sollte. Also wenn ich eine Wettkampfveranstaltung habe, Piranha-Meeting in Hannover oder Otto Fahr in Stuttgart oder Dresdner Christstollen-Schwimmfest oder Berlin Swim Open. Na gut, die waren nicht so dolle besucht. Weiß ich nicht, Berlin fällt mir gerade nicht. Ich habe genug genannt. So, wenn ich dort also mich um das Siegel bewerbe, warum sollte ich das tun, wenn ich dann im Anschluss eine klare Meldebeschränkung habe? Ich habe eine Maximaleinnahme, die ich damit erwirtschaften kann, weil ich ja nur die Top 60 oder 80 zulassen darf. Ich muss noch dazu 50 Cent pro Start an den DSV zahlen. Ich habe eine Reduktion auf der Einnahmenseite und nochmal 250 Euro zusätzlich eine Reduktion auf der Einnahmenseite. Und wir alle wissen, dass sich die quasi alle Vereine über diese Ausrichtung der Wettkampfveranstaltung, deswegen haben wir dieses überbordende Format, eigentlich finanzieren. Und jetzt gehe ich hin und sage, okay, wäre cool, wenn ihr DSV-approved seid in unserem Road to DJM-Konzept, aber bezahlt mal dafür Geld ordentlich und verzichtet auf Einnahmen für eure Vereinskasse. Finde ich irgendwie schwierig zu argumentieren. Also da fehlt mir noch so der logische Kink, Trick, den habe ich da irgendwie nicht. Habe ich noch nicht so ganz verstanden. Was außerdem fehlt, wenn ich mich jetzt für die DJM qualifizieren will, dann kann ich das über DSV-Approved-Wettkämpfe machen. Wie ich da reinkomme, haben wir schon drüber gesprochen. Schwierig vielleicht. Aber wenn ich, war mal 1. September in den Top 60 über die 200 Meter Delfin drin bin, dann wäre ich da wohl relativ sicher die ganze restliche Saison da drin sein in der Liste. Habe ich also die Sorge weniger. Unklar ist, was jetzt mit den Zeiten von ausländischen Wettkämpfen passiert. Also der Hessische Schwimmverband fährt ja mit seiner Landesauswahl zum Beispiel ganz gerne im März nach Luxemburg zum CIJ-Meeting. Ist dort auch immer ziemlich flott unterwegs. Da waren auch die Saarländer waren da regelmäßig und viele NRW-Vereine waren da regelmäßig. Die Südländer in München, rund um München, fahren gerne mal nach Graz oder nach Győr zum Wettkampf, sind dort auch ziemlich schnell. In der Schweiz waren die Heidelberger zum Beispiel unterwegs in Zürsee letzte Saison und haben sich darüber Qualizeiten erschwommen. Steht auch drin, ausländische Wettkämpfe sind per se nicht verboten, aber bedürfen dann eines Approvals durch die Bundestrainer. Wovon dieses Approval abhängt? Don't know, steht da nicht drin, wissen wir nicht. Und so summieren sich die Fragezeichen halt peu à peu auf, wo ich denke, okay, die Kernidee ist gut, so die unterstütze ich sogar, dass wir das Wettkampfsystem neu strukturieren, dass wir über ein Konzept am Horizont und ich finde auch, da schlägt eine harte Leistungshandschrift durch. Das finde ich auch okay, ganz grundsätzlich. Man muss halt gucken, ne? Die Basisvereine dürfen Wettkämpfe machen, wie sie wollen. Und dann nach oben wird es professioneller. Finde ich auch fein. Ja, was in der Kreisliga im Fußball passiert, unterliegt auch dem offiziellen DFB-Regelwerk und so weiter und so fort, aber ist auch sehr frei in der Gestaltung. Und je höher das in der Liga wird, desto enger werden die Regularien, desto strikter wird der Rahmen, in dem das stattfinden darf und was gemacht werden darf und was nicht. Und dazu gehört dann zum Beispiel 8 Bahnen und elektronische Zeitmessung. Ist ja völlig fein, so bin ich total d'accord mit. Aber es ist an vielen Stellen meiner Meinung nach noch mangelhaft ausformuliert, sodass wahnsinnig viele Fragezeichen übrig bleiben. Unter anderem deshalb ist das Gesprächsangebot rausgeschickt an RW End mit der Hoffnung um Weiterleitung und dass wir da zeitnah einen Gesprächstermin mit jemandem finden, der auskunfts- und diskussionsfähig an dieser Stelle ist. Soweit zur deutschen Jahrgangsmeisterschaft. Also es ist nicht mehr so einfach, sich dafür zu qualifizieren, aber ich glaube grundsätzlich schon machbar. Es sind noch viele andere Fragen offen. Also müssen wir ganz klar sein. Ein paar möchte ich jetzt noch aufzeigen, weil wenn ihr das gelesen habt, brennt ihr euch vielleicht auch unter den Nägeln. Was passiert zum Beispiel, wenn sich für diese DJM-approved oder DSV-approved Wettkämpfe ausschließlich Vereine aus NRW bewerben? Wie stellt der DSV dann eigentlich die regionale Verteilung sicher, dass auch Nürnberg und München eine Chance haben, einen DJM-approved Wettkampf zu machen, der irgendwo in der Nähe vielleicht stattfindet? Wäre irgendwie ganz nett, wenn man dort sich vorher schon mal Gedanken gemacht hat, hat man vielleicht auch, sind nicht kommuniziert worden, als erst in dem Moment, wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist. Die zweite Sache war auch noch, es soll nicht mit den Ferien und Trainingslagern interferieren, die Wettkampftermine, die Wochenenden, die da jetzt irgendwie vordefiniert sind, wage ich hart zu bezweifeln, habe ich nicht geprüft, aber Trainingslager finden, also die Schulferien sind so wild verteilt und auch wieder ein Paradebeispiel, Hamburg ist irgendwie immer so ein Sonderfall, keine Ahnung warum, Hamburg hat zum Beispiel im März die Skiferien, da hat kein anderes Bundesland, hat dort irgendwie Ferien im März, aber Hamburg fährt dort in die Skiferien, dafür gibt es hier keine Osterferien, was wiederum alle anderen Bundesländer haben und da wird es doch dann schon schwierig, irgendwie vergleichbare, ich weiß es nicht, also viele, viele Fragezeichen. Grundsätzlich, ja, die Art und Weise der Kommunikation finde ich hochfragwürdig. Wobei die ist okay mit dem Brief. Es sind eher so viele unbeantwortete Fragen, die da für mich noch drinstecken, die für mich so augenscheinlich sind und so offensichtlich sind, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die irgendwie nicht gesehen wurden und die werden hier nicht beantwortet und dann auch an der Stelle nicht kommentiert und lassen jetzt so viel Raum für vielleicht Frust, der sich aufbaut, finde ich unglücklich. Kommen wir zum schwimmerischen Mehrkampf, denn auch hier gibt es Updates. Gerade schon einmal kurz angedeutet, jetzt ganz offiziell, einmal klar ausgesprochen, der schwimmerische Mehrkampf wird um die AK-13 erweitert. Es werden also drei Altersklassen im schwimmerischen Mehrkampf starten im Jahr 2026. Die AK-11, 12, die werden sowieso dran gewesen und die AK-13 wird nochmal in den schwimmerischen Mehrkampf gehen. Damit verschlankt sich die DJM und das ist etwas, was wir alle nur gut finden können. Wie qualifizieren sich die Sportlerinnen und Sportler jetzt für den schwimmerischen Mehrkampf? Die Qualifikation findet statt über sogenannte Kombi-Wertungen. Und da möchte ich einmal aus der Konzeption hier zitieren. Die Qualifikation für die Mehrkämpfe in den Lagen Schmetterling, Rücken, Brust und Kraul erfolgt über die Addition der 100 und 200 Meter. Die Top 24 der durch die Addition ermittelten Zeiten gemeldeten Sportler qualifizieren sich für den jeweiligen Mehrkampf. Das heißt, es wird die 100 Meter und die 200 Meter Zeit aufaddiert. Dann darf man sich bewerben um die Teilnahme an der AK-11-12, an der Mehrkampfwertung und die schnellsten 24 Bewerber in der jeweiligen Lage, die dürfen dann starten. Soweit so komisch erstmal. Der Rest des Programms bleibt unverändert. In der AK-13, da sieht der Spaß deutlich anders aus. Und jetzt setzt euch hin, nehmt euch irgendwie mal Zettel und Stift zur Hand oder ein bisschen, was auch immer euch beim Denken hilft, vielleicht nochmal ein kleines Dextro in den Mund stecken, ein bisschen Traubenzucker, damit das Hirn jetzt arbeiten kann. Denn auch hier gibt es eine Kombiwertung für Delfin, Rücken, Brust und Kraul, Addition der Zeiten über 100 und 200 Meter. Die 32 zeitschnellsten Sportlerinnen qualifizieren sich, zeitschnellsten gemeldeten Sportlerinnen qualifizieren sich. Dann gibt es eine Kombiwertung lange Strecke für die Frauen 400 und 800 Kraul, für die Männer 400 und 1500 Meter Freistil. Hier sind auch dann zugelassen die 8 zeitschnellsten gemeldeten Sportlerinnen und Sportler. Dann gibt es die Kombiwertung Mittelstrecken. Also für die Einzellagen und für die Kraul lange Strecke war das jetzt identisch. Die zeitschnellsten gemeldeten 32 bzw. 8. Jetzt wird's spannender. Die Kombiwertung Mittelstrecke besteht aus der Addition 200-400 Meter Freistil. Hier sind zugelassen die Top 16 im Qualifikationszeitraum. Heißt für mich, wenn ich das sauber lese, nur die Top 16 im Quali-Zeitraum, also die 16 schnellsten im Quali-Zeitraum geschwommenen Zeiten, die sind überhaupt zugelassen. Heißt, Platz 17 hat gar keine Chance, dort mitzumachen. Wohingegen bei der Kombiwertung lange Strecke Platz 17, wenn die 16 vorher nicht melden, auf einmal doch teilnehmen darf. Dann gibt es außerdem noch die Kombiwertung Lagenstrecke. Addition 200 und 400 Meter Lagen. Auch hier sind die Top 8 im Qualifikationszeitraum zugelassen. Auch hier wieder, Platz 9 im Quali-Zeitraum darf gar nicht erst teilnehmen. So lese ich das. Ob das wirklich so gemeint ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Jeder Sportler, jede Sportlerin darf über maximal 2 Kombiwertungen starten. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht ausgestiegen in den letzten 4 Minuten, denn das ist wirklich, wirklich kompliziert. Das Wettkampfprogramm traue ich mich jetzt gar nicht noch weiter zu erzählen, denn das besteht aus der Spezialisierung, entweder in der Lage oder in der Langstrecke, besteht aus der Spezialisierung 100 und 200 Meter plus 50 Meter in jeder Lage, sodass jeder Sportler, jede Sportlerin auf mindestens 6 Starts kommt. Wenn er noch eine zweite Kombiwertung dabei hat, dann kommt er also auf 8 Starts plus nochmal 100, 200 Meter oder whatever die andere Spezialisierung dort ist. Und die 8 schnellsten in jeder Lage über die 100 Meter dürfen nochmal zusätzlich im 100 Meter Sprintfinale antreten. Vermutlich in der Lage, in der sie dort starten, steht da nicht, aber würde irgendwie Sinn machen. Ja, sodass man maximal auf 9 Starts kommt. Ob das jetzt bedeutet, dass die Langstreckler, die Mittelstreckler und die Lagenschwimmer, die ja keine 100 Meter Strecke haben, sondern 200 oder 400 als kürzeste Strecke, ob die jetzt gar kein Sprintfinale schwimmen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die hätten dann natürlich nochmal weniger Starts. Und da kommen wir jetzt zu 2 ganz großen Kritikpunkten, die ich hieran habe, an diesem Schwimmmehrkampf, an dem Update, das es hier gibt, an dieser Neukonzeption. Nummer 1, wer soll dieses Format, was da in der AK-13 jetzt existiert, eigentlich kommunizieren und verstehen? Also Entschuldigung, ich check's nicht. Ich habe es jetzt 5-mal erzählt, davon habt ihr nur eine Aufnahme gehört. Ich habe mir das vorher rausgeschrieben, erarbeitet, gelesen, versucht zu verstehen. Habt ihr wirklich lange dran gesessen. das kriegst du einem Elternteil oder einem 13-jährigen Sportler vielleicht noch, der drinsteckt in der Materie, aber einem Elternteil oder einem Amateurtrainer, die ja großteils bei den Nachwuchslern am Beckenrand sind, schwer bis gar nicht erklärt. Das ist nahezu unmöglich. Und ich sehe schon wieder die ausländischen Trainerinnen oder Trainer kommen, von denen wir ja immer mehr kriegen und haben, alles chico, alles gut, die runzeln die Stirn und sagen so, was seid ihr doof? Also ich verstehe nicht, wo das hinführen soll. Ich verstehe es nicht. Weil der zweite Punkt, den ich hieran hochgradig kritikwürdig finde, ist, dass wir immer darüber reden, es soll eine Vielseitigkeit sichergestellt sein, es soll eine Grundlagenausbildung stattfinden, über alle vier Lagen mit der Beinbewegung und den Delfin-Kicks als Fokus, lalalala. Alles richtig, unterschreibe ich sofort, sofort. Vielseitigkeit in der koordinativen Fähigkeiten ist das A und O. Wenn Sportler sich nicht strecken können, haben die verloren. Wenn Sportler nicht tauchen können, haben sie verloren, weil da spielt so viel mit rein. Wenn Sportler keine Beinbewegungen haben, super, super schwer. Ja, wirst du vielleicht Katie Ledecky. Aber wie viele Katie Ledeckys haben wir gesehen? Das heißt, du brauchst all diese Basics. Und das, was wir ihnen jetzt mit diesem Wettkampfprogramm vermitteln, ist, du kannst Brustschwimmen, geil, dann wird Brustmehrkampfsieger, 100, 200 Meter reicht, easy peasy. Damit qualifizierst du dich als schnellster Brustschwimmer und dann gucken wir mal schon, wird schon irgendwie klappen. Kannst vielleicht noch ein bisschen Brustbeine, haben wir letztes Jahr gesehen im Schwimmmehrkampf. Die gut Beine schwimmen können, sind eigentlich so weit weg vom Rest, dass die schwimmerisch schon fast verlieren können, spielt keine Rolle. Du kannst Brustschwimmen, super, du bist dabei. Und dann guckt sich der Brustschwimmer an und sagt so, warum soll ich mich denn mit dem Rückenschwimmen auseinandersetzen? Ich muss 400 Kraul, 200 Lagen. Okay, Lagen ein bisschen, dann komme ich wohl auch durch die eine Bahn auf einem irgendwie akzeptablen, vielleicht vernachlässigbar geringen Niveau. Warum muss ich denn Rückenschwimmen üben und Delfin? Wer braucht denn Delfin? Weißt du, wie anstrengend das ist? Das macht er nicht. Das kriege ich ihm nicht verkauft. So, und in der AK-13 ist ja noch schlechter. Da sagt der 13-Jährige, boah, du Ausdauertraining, ganz geil, läuft gerade gut. Lass mich mal die 400 und 1500 schwimmen. Und dann wäre ich deutscher Kraul-Langstreckenmeister in der AK-13. Na, herzlichen Glückwunsch. Also welche Vielseitigkeit steckt denn da drin? Was habe ich denn da gelernt? Nichts. Da ist ja nichts mehr dabei. Da ist keine Beinewertung dabei. I don't know. Also ich weiß nicht, was da irgendwie noch reinzählt. Ob dann die 4x50 auch noch mit reinzählen? Wirklich nicht. Mir fehlen die Worte für diese AK-13-Geschichte. Es ist auch nicht spezifiziert. Es steht hier nicht. Es steht der Quali-Modus. Und die Wertung, es gibt da noch eine Sprintwertung, Top 8 der jeweiligen Teilstrecke ist die Sprintwertung und ansonsten Wettkämpfe ist Schmetterling-Kombi-Wertung 100 und 200 Delfin. Das heißt, ich habe dann einen Delfin-Rücken-Brust-Kraul-Spezialisten und einen Lagen-Spezialisten und mit denen gehe ich dann in die DJM nächstes Jahr rein und erwarte, dass sie vielleicht Strecken im gesamten olympischen Programm auf einmal erfüllen. Also es will mir nicht in den Kopf, ich weiß nicht, warum man hier nicht die Chance ergreift und sagt, okay, wir wollen eine Vielseitigkeit, also müssen wir diese Vielseitigkeit auch irgendwie abprüfen, indem sich die Sportler über eine Gesamtzeit über 4x100 Meter plus 200 Meter Lagen qualifizieren. Die müssen in jeder Lage 100 Meter gut schwimmen, sehr gut schwimmen, um sich zu qualifizieren für die Mehrkampfmeisterschaften. Und zwar auf einem Niveau. Ich meine, es gab es ja früher schon mal, dann war es Zwang, 800, 1500 Freistil und 400 Lagen schwimmen zu müssen. Hat jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass wir überragende 400 Meter Lagenschwimmerinnen und Schwimmer haben. Also sehe ich nicht, dass da unser Niveau so viel größer geworden ist. Kann man jetzt sagen, bei den Frauen, ja okay, guck dir doch mal an, Noelle, Laura, wie sie alle heißen, Leni, ja, fair enough. Und auf der Männerseite, wer genau ist da aus dieser Konzeption damals hervorgegangen? So super wenig. Also scheint nicht richtig gewesen zu sein. Gut, die mussten auch bloß teilnehmen und irgendwie durchkommen. Es war für den einen oder anderen, kann ich aus leidlicher Erfahrung sagen, auch schon schwer genug. Aber das hier, ich kann nicht den Kopf so oft auf die Tischplatte schlagen. Ich finde es wirklich schwer. Und da kann ich auch, jetzt habe ich mich ganz schön in Rage geredet und ganz schön gerantet. Aber bitte, kann mir das jemand erklären, wo hier der Haken oder der Aspekt ist, den ich nicht sehe, den ich nicht verstehe. Und jetzt kommen wir nicht damit ums Eck, dass sie ja 200 Lagen schwimmen müssen in dem schwimmerischen Mehrkampf. Einmal 200 Lagen. Na, herzlichen Glückwunsch. Also, nee. So, und in der AK-13 ist das dann halt wieder völlig egal. Da spielt es gar keine Rolle, was die in Lagen können oder in der Vielseitigkeit. Also wo ist denn die Evidenz dafür, dass die Dinge, die wir hier abprüfen im Wettkampf, und wir machen diesen schwimmerischen Mehrkampf seit wie lange jetzt schon, wir machen den LVT wie lange schon, wo ist denn die Evidenz, wo sich jemand hinsetzt und mal sagt, ey, pass auf, die, die weit gesprungen sind im Schlusssprung, die, die hochgesprungen sind, die, die gut gleiten konnten, die, die die 400 Kraul gewonnen haben, die, die eine Kombination aus zwei oder drei Elementen dieses Mehrkampfes, dieses Vielseitigkeitstests konnten, das sind die, die oben angekommen sind. Die, die groß waren, sind oben angekommen oder sonst irgendwas. Wir messen doch so viel. Wo ist der Nachweis, dass das auch zu etwas Positivem führt am Ende des Tages? Zu einer hohen Leistung, zu einer internationalen Qualifikation, zu einer Verstärkung des Nationalteams. Die will ich sehen und darauf möchte ich das aufbauen. Und da kann fünfmal argumentiert werden, ja, eine vielseitige Grundausbildung ist nachweislich Schlüssel für eine langfristige, erfolgreiche, leistungssportliche Karriere. Natürlich, ist richtig, unstrittig. Aber wo ist denn die Prüfung dafür? Wo prüfe ich das ab, wenn ich die Sportlerinnen und Sportler sich in einer Lage für einen Schwimmartenmehrkampf qualifizieren lasse? Das prüfe ich damit nicht ab. Was soll der Quatsch? So, genug auf. Also, ich war, glaube ich, selten so emotional bei einer Sache. Aber das raff ich wirklich nicht. Road to DJM, fein, kann ich irgendwie verargumentieren. Aber das hier, Schwimmmehrkampf? Leute, nee. Also ich sehe es nicht. Gut, haben wir das. Wenn wir wieder rauskommen aus diesem dunklen Loch, aus diesem Wutloch, das ich mir hier geschaufelt habe. Ich weiß doch auch nicht. Ja, kompliziert, schwierig. Gesprächsanfrage steht. Vielleicht hört auch irgendjemand zu da draußen, der mir mehr dazu erklären kann. Mehr zu den Hintergründen, mehr zu den Ideen, mehr zur Evidenz, zur Nachhaltigkeit, wo das alles herkommt in den Überlegungen. Bitte, gerne. Mein Nachrichtenkasten ist offen. Schreibt mir auf Instagram, ruft mich an, findet auf der Homepage die Nummer, schreibt mir eine WhatsApp, schreibt mir einen Brief, wenn ihr wollt. Alles gut. Nehmt mit mir Kontakt auf und erklärt mir. Das befreit mich aus dieser Ahnungslosigkeit, die ich hier an den Tag lege, wenn ich mir die Fakten dort durchlese. Also ich weiß ja auch nicht alles. Bin ich ja total fein damit. Aber das verstehe ich gerade wirklich schwer. Schwer bis gar nicht. Nächstes Thema. Denn es wird positiver. Es gibt Neuigkeiten zum AOF-Team, beziehungsweise das European Youth Olympic Festival rückt näher. In Skopje findet das statt, in Nordmazedonien. Schwimmwettkämpfe vom 21. bis 25. Juli. Das Ganze kann man sich live angucken auf eoctv.org. European Olympic Committee, so habe ich mir das zusammengereimt, TV für Television.org, eoctv.org. 16 Starterinnen und Starter aus Deutschland werden daran teilnehmen. 6 Staffeln, 48 Starts insgesamt. Sicherlich das beeindruckendste Programm hat Jennifer Herfert aus Magdeburg, schwimmt alle Kraulstrecken 100 bis 1500 Meter. Generell muss man sagen, bei den Frauen ziemlich strukturiert. Das Ganze habe ich, glaube ich, letzte Woche oder so mal etwas genauer aufgedröselt. Dort also ziemlich Schwimmarten rein, das Ganze in Line mit dem Schwimmarten-Mehrkampf, möchte man fast sagen. Genau, dort ziemlich Schwimmarten rein sind die Sportlerinnen und Sportler gemeldet. Bei den Männern viel eher so bunte Tüte. Da darf jeder mal in das Streckenportfolio reingreifen und durfte sich eine rausziehen aus dem Überraschungskasten. Es ist, wie es ist. Hoffen wir, dass die Kids viel Spaß haben. Denn das ist für mich eigentlich das ganz, ganz Wesentliche bei diesem AOF-Wettbewerb. Natürlich gehen die an den Start, wollen schnell schwimmen und wollen gewinnen, wollen so gut wie möglich abschneiden, Saisonhöhepunkt und so weiter und so fort. Verstehe ich alles, alles gut, alles fein. Aber im Vordergrund, und nochmal, das kann ich gar nicht oft genug betonen, was bei diesen internationalen Events immer viel, viel, viel zu kurz kommt, auch packe ich mir an die eigene Nase, ist dieser ganze Spaßfaktor, dieser ganze Austausch, dieses ganze Dasein mit Gleichgesinnten. Es sind Schwimmsportfestivals für die Aktiven, die dort stattfinden. Und das AOF-Festival heißt nicht umsonst Youth Olympic Festival, steht dort ganz, ganz vorne, ganz oben dabei. Es gibt eine Eröffnungsfeier, es gibt eine Abschlussfeier, wo alle mit DJ da sind und dann tanzen und wirklich Spaß haben und eine tolle Zeit. Die schwärmen alle jahrelang noch davon. Wenn man sich darüber unterhält, das hat Kelly Messel nochmal bestätigt bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, hat Noel nochmal bestätigt, also es ist wirklich ein geiles Ding und das soll hier viel, viel mehr im Vordergrund stehen als die blanken Leistungen, die da sind, Vielleicht auch, weil der ein oder andere überfordert ist dann mit all den Sportarten, die dann dort stattfinden. Nordmazedonien ist auch, glaube ich, relativ weit weg von dem, was man aus Deutschland oder aus dem Urlaub in Frankreich irgendwie kennt. Also völlig andere Welt und genau darum geht's, ja. Reisen, kennenlernen, Erfahrungen sammeln, erwachsen werden, groß werden, selbstständig werden. Und all das sollten wir den Sportlern, die hier Jahrgang 2011, 2010 sind, also 14, 15 Jahre alt, von ganzem Herzen gönnen. Ey, habt dort Spaß, tobt euch aus und was das Ganze Sportliche bedeutet, darüber sollten sich dann andere Gedanken machen, dass wir nur einen Starter über die 200 Brust, 200 Rücken, 200 Delfin, 400 Lagen bei den Frauen dabei haben. Also alles, was lang und anstrengend ist, schwierig, haben wir irgendwie nicht besetzt. Bei den Männern nur ein Starter, 200 Rücken, 200 Brust, 1500 Freistil und über die 100 Meter Brust. Das muss man dann mal konzeptionell evaluieren, ist auf gar keinen Fall die Schuld, in Anführungsstrichen, derjenigen, die dort starten. Allen, die da dabei sind, viel Spaß. Auf den Social Medias vom Swimcast könnt ihr dem Ganzen etwas mehr folgen, noch wer wann dran ist und wo ihr das Ganze, müsst ihr bloß Link anklicken und findet dann den Weg zur Fernsehübertragung. Eine Fernsehübertragung gibt es hoffentlich auch bei den Junioren-Weltmeisterschaften, denn hierfür hat der DSV das Team bekannt gegeben. Es gab insgesamt 14 Sportlerinnen und Sportler, die sich qualifiziert haben. Dieses Qualifikantenfeld ist fast halbiert worden. Am Ende des Tages werden 8 Sportlerinnen und Sportler die Reise nach Otopen, nach Rumänien antreten. Für alle, die dorthin fahren, ist es die Premiere bei Junioren-Weltmeisterschaften. Letztmalig fanden die, glaube ich, 2023 in Israel statt. Da war der DSV mit einem zweiköpfigen Team vertreten. Dieses Mal also quasi um vervierfacht die Teilnehmerzahl. Ist doch schon mal ein guter Erfolg. Allen voran natürlich die Medaillengewinner der Junioren-Europameisterschaften: Lena Ludwig, Noel Bengler, Malte Gräfe, Johannes Liebmann. Und dieses Team wird ergänzt leistungsstark von Hanna Schneider, Leni von Bonin. Haben wir ja durchaus gesprochen, stand auf der Kippe, weil JWM Norm im Halbfinale geschwommen. Jetzt nominiert, darf außerdem auch noch über die Lagenstrecken antreten, 200, 400 Lagen. Yara Fee Riefstahl ist als einzige Chemnitzerin mit dabei und Larus Thiel wird das Küken in diesem Oktett sein. Mein Gott, hört man auch nicht sofort, so oft. In diesem 8-Mann-Kader mit Jahrgang 2009. Zur Vorbereitung geht es nochmal ins Trainingslager nach Mallorca. Auch schön, dort in der Sonne nochmal unterwegs zu sein, im Freibad dort dem Team Spirit zu frönen. Und ich habe schon gesagt, gerade Larus ist der Jüngste in diesem Kader. Das heißt, alle anderen 2009er, die qualifiziert waren, Laura Kohlmann, Alina Bajewic, Sidney Savannah-Ferch, haben verzichtet auf einen Start. Julia Ackermann hat ebenfalls verzichtet auf einen Start. Das stand auch schon lange fest, dass die JWM kein Saisonziel sein wird. Linda Roth hat ebenfalls verzichtet auf einen Start, kollidiert unter anderem in Baden-Württemberg mit den Sommerferien und ich glaube nach der Saisonverletzung auch ganz gut jetzt hier volle Attacke zu fahren für die Saison 25-26. Da steht eine EM in Paris in der La Défense Arena in den sicherlich auf dem Saisonzielbogen, der am Anfang ausgefüllt wird. Und einer, der nicht starten darf, möglicherweise aber auch verzichtet hätte oder verzichtet hat, ist Moritz Ergmann, weil er Junioren-Europameisterschaften und Junioren-Weltmeisterschaften, JDM im Freiwasser und die JWM gleichzeitig ausgeschlossen worden sind vom DSV. Warum? Auch das ist nicht so ganz klar. Damit bleibt, wie gesagt, Yara Fee Riefstahl als einzige Chemnitzerin übrig, weil die Kameraden um Julia und Moritz hier verzichten auf einen Start. Wo wir beim Thema Start sind, schwenken wir rüber. Südostasien ist der Nabel der Schwimmwelt in den aktuellen Wochen. Wir kommen zu den Wettkampf-Highlights und den dortigen Starts im Freiwasser. Die Weltmeisterschaften in Singapur haben angefangen und zwar mit den Freiwasserwettbewerben und direkt der erste Weltmeistertitel dieser Wettbewerbe geht nach Deutschland, geht an den SC Magdeburg, in die Hände, um den Hals von Florian Wellbrock. Denn er gewinnt in überragender Manier, und das kann man nicht anders beschreiben, die prestigeträchtigen olympischen 10 Kilometer. Es ist sein dritter Sieg auf dieser Strecke nach 2019, 2023 und 2000, gewinnt er jetzt auch 2025. Diese Goldmedaille, das hat vor ihm noch niemand geschafft. Außerdem gewinnt Florian letzte Nacht über die 5 Kilometer die Goldmedaille, holt damit Doppelgold und damit gleich zweimal das wertvollste aller Edelmetalle aus dem Wasser. Damit steigt seine Medaillenausbeute bei Weltmeisterschaften auf insgesamt 11. Rekordsammler international über alle Nationen hinweg ist der Thomas Lotz mit 12 Medaillen im Freiwasser. Florian allerdings baut seine Legacy mit diesem Triumph weiter aus. Also es ist jetzt viel geschrieben worden nach den verkorksten, ich glaube, das trifft es am besten, nach den verkorksten Olympischen Spielen in Paris, wo wirklich gar nichts nach Plan lief für ihn. Jetzt einige Monate Pause, um dann wieder aufzuerstehen und vor den Toren Singapurs zweimal Gold aus dem Wasser zu fischen. Das nötigt einem Respekt ab und da können wir immer noch zu Recht davon sprechen, dass wir hier einen der ganz, ganz Großen im Freiwasser schwimmen, live miterleben dürfen. Aktuell ist es so wichtig, sich das immer wieder mal vor Augen zu führen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, bei welchen Bedingungen dieses Rennen ausgetragen wurde. Also am Anfang stand alles, sah alles gut aus. Auch Bernd Berghahn in der Pressekonferenz war so, boah, ja okay, sind 30,5 Grad, bis 31 darf man, ist ganz schön warm, aber okay, haben wir jetzt gemessen, wir sind guter Dinge, Wasser ist braun, hat nicht den karibischen Flair, den man vielleicht gerne hätte bei Freiwasserwettbewerben, aber vertrauen World Aquatics, wenn die sagen, es ist fein, wird es wohl fein sein. Und es kam, wie es kommen musste, trifft es jetzt falsch, aber bei so einer Vorhersage kam es eigentlich, wie es kommen musste. Das Rennen der Frauen wurde direkt mal um einen Tag verschoben. Wegen auffälliger Messwerte im Becken waren wohl Bakterien, die dort den Grenzwert gerissen haben. Doch mit einer Verschiebung war es nicht getan, die auch mehr oder weniger mitten in der Nacht stattgefunden hat, was für reichlich Unmut bei den Athletinnen gesorgt hat und bei den zuständigen Trainern und Trainerinnen, sondern dann auch am nächsten Tag wurde das Rennen nochmal um einige Stunden verschoben, weil immer noch Grenzwerte überwertig waren, wie auch immer, also gerissen wurden. In bakterieller Hinsicht. Einige Stunden später war das dann aber wieder okay, was zu dem glücklichen Umstand führte, dass das Männer- und das Frauenrennen zu eigentlich schöner deutscher Zeit ausgetragen wurde. Ich glaube um 9 oder so, 7.30 Uhr, ich weiß nicht, ist egal. Ich saß auf jeden Fall auf Arbeit und hatte den Drittbildschirm an. Starteten die Männer zuerst, gefolgt von den Frauen, nachdem die Männer dann im Ziel waren. Und ja, wer das live im Fernsehen gesehen hat, dem ist vielleicht ein bisschen seekrank geworden. Also die Kamera war auf jeden Fall schon hart nah dran an seekrank, denn es war richtig, richtig wellig. Nicht nur so ein bisschen wellig, sondern wirklich derbe wellig. Also so auflandiger Wind hatte man den Eindruck. Dann die Frachter, die dort vorbeifahren am Horizont zu sehen, waren eine Hardcore-industrielle Kulisse, die natürlich immer was Besonderes hat beim Freiwasserschwimmen, aber nicht so das paradiesisch Traumhafte, was man viel lieber sehen würde, sondern wirklich mit Hafenkränen und mit den Containerschiffen, die dort liegen. Super wellig und in dieser 40 Grad Waschmaschine, so hat das Florian Wellbrock im Anschluss beschrieben, wahnsinnig blumiges Bild, 40 Grad Waschmaschine, da schwamm er von vorne weg, ohne Draft, ohne Wasserschatten, von vorne sein Rennen, konnte am Ende den Angriffen von Paltrinieri standhalten und hat das Gold nach Hause geholt und das war eine absolut dominante Vorstellung, die er hier geliefert hat. Bernd Berghahn wird anschließend noch mit den Worten zitiert: Von oben die Sonne mit 45 Grad, von unten das Wasser mit 30 Grad sind absolute Extrembedingungen für die Sportlerinnen und Sportler. Und die Magdeburger haben vorher in Hitzekammern trainiert, haben sich an die Bedingungen gewöhnt und das scheint sich hier auszuzahlen, denn auch Moesha Johnson, die bei Bernd Berghahn trainiert, gewann beide Frauenwettbewerbe über die 10 und 5 Kilometer. Und bei den Frauen sind wir dann auch bei den schwierigen Bedingungen angekommen, denn bei den 10 Kilometern zwei deutsche Starterinnen im Wasser. Janet Spielbox wird 15., fährt ihr bestes WM-Ergebnis ein. Herzlichen Glückwunsch. Und Lea Boy allerdings muss nach 5 von 6 Runden das Rennen abbrechen wegen der widrigen Bedingungen. Über die 5 Kilometer dann wiederum wird Celine Rieder 5., auch eine Magdeburger Sportlerin, wo Janet Spielbox aus gesundheitlichen Gründen nicht an den Start gehen konnte. Und so glaube ich, ist das schon mal ein unfassbar erfolgreicher Start für die Trainingsgruppe um Bernd Berghahn, der auch damit an seinem Legendenstatus weiter feilt. Eine Side-Notiz noch, Gregorio Paltrinieri holt sich eine Fingerverletzung über diese 10 Kilometer und hat sich von den Beckenwettbewerben zurückgezogen. Das wird Auswirkungen auf die 1500 und 800 Meter Freistil der Männer haben. Dazu kommen wir dann aber in unserer WM-Vorschau, die ihr irgendwann in der nächsten Woche hören dürft. Deckel drauf in Singapur, wir gehen zurück nach Deutschland zur Universiade, zu den FISU World University Games, meine Herren, schwieriges Wort. Dort tritt nämlich ein elfköpfiges Team für die deutschen Farben an und schwimmt in der Berliner SSE um die Wette, 3 Frauen, 8 Männer. und in aller Kürze über die 50 Meter Delfin und über die 100 Meter Brust und 200 Meter Lagen wurde es für die Männer schon richtig, richtig schnell. Es ist ein alter Bekannter von der U23 EM, nämlich Jeremias Pock, der über die 100 Meter Brust im Halbfinale an 1:01:36 eine neue Bestzeit schwimmt. Klasse Zeit, tolle Zeit, belegt damit lediglich Platz 14 und unterstreicht mit diesem Ausscheiden im Halbfinale die Qualität, die dort bei diesen World University Games am Start ist. Also es ist nicht deutsche Hochschulmeisterschaften oder sowas, wo die eine Hälfte hinfährt, um reichlich Party zu machen, und das gehört sicherlich auch dazu, und die andere Hälfte da ist, um vielleicht ein bisschen schnell zu schwimmen, sondern hier ist wirklich Höchstleistung, absolute Höchstleistung gefragt. Und umso höher sind die Leistungen von Björn Kammern und Ole Mats Eidam einzuschätzen, denn die beiden haben wir in Deutschland jetzt nicht so richtig auf dem Radar gehabt vergangene Saison. Björn Kammern war mit in der Verlosung rund um die WM-Qualifikation, da hat sich Ole Eidam schon weitestgehend rausgehalten, zeigt aber jetzt hier in Berlin, dass er das vielleicht zu Unrecht gemacht hatte, denn über die 50 Meter Delfin schwamm er mit 23:33 Sekunden ins Halbfinale rein, war dort im Halbfinale nochmal schneller, 23:24 zeigte die Uhr dort und geht als absoluter Medaillenkandidat in das am Freitag stattfindende Finale rein. 23:24 gibt es auch nur einen einzigen, der schneller war in dieser Saison als Ole Mats Eidam, nämlich ein gewisser Luca Nick Armbruster mit seinem neuen deutschen Rekord von 22:91. Und wenn ich mich nicht völlig irre und total schief gewickelt bin, stand der alte deutsche Rekord nicht bei 23:21 oder sowas? Also da ist Ole auf jeden Fall echt nicht mehr weit weg. Schwimmt außerdem in der 100 Freistilstaffel noch einen Split von 48,3 Sekunden. Chapeau, Hut ab, nach 2x50 Meter Delfin, dann noch im 4x100 Freistil-Finale diese Zeit ins Becken zu bringen. Nötigt Respekt ab. Björn Kammern schwimmt ebenfalls ins Finale durch, 23:53 seine Zeit im Halbfinale, müsste Platz 3 in der deutschen Bestenliste aktuell sein. Halbfinale nicht ganz so schnell, 23:67 reicht trotzdem für einen Platz unter den schnellsten 8. Nochmal den kurzen Schwenk zurück, Jeremias Pock, 200 Lagen, Vorlauf 2:00:35, nur 3 Zehntel über seiner Bestzeit mit Platz 6 ins Halbfinale durchgecruised, also topfit hier die Männer auf ihrer Seite. Bei den Frauen warten wir noch ab, was die kommenden Tage bringen. Da war startmäßig auch noch gar nicht viel los. Sie hatten also noch gar nicht viele Chancen, sich zu beweisen. Werden wir nächste Woche nochmal, naja, nächste Woche nicht. Geht auf die Social Media Kanäle Swimcast, dort werde ich euch auf dem Laufenden halten. Auf dem Laufenden halten auch das Stichwort für den letzten Part im heutigen Podcast, der bisschen länger geworden ist als gedacht, aber es war dem Updates DJM SMK geschuldet. Zur Trainersaison 2024-25 aus meiner Sicht. Da habe ich ja hier immer mal wieder erzählt, was wir gerade so machen und wo wir uns inhaltlich gerade befinden, was so vielleicht Schwierigkeiten sind, was Auffälligkeiten sind, was Probleme sind, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Und das ist immer sehr punktuell gewesen. Und wo ich jetzt eigentlich viel eher hin möchte, ist so die Sache, okay, wir blicken mal zurück auf das letzte Jahr oder ich blicke zurück auf das letzte Jahr und bewerte vielleicht so ein bisschen, was sich entwickelt hat und was neu ist und was dazugekommen ist, weil ich da viele Sachen an mir entdeckt habe und gemerkt habe, wo ich nicht gedacht hätte, dass sich das dahin entwickelt und die komplett anders waren, als ich das in den letzten Jahren gemacht habe. Ich mache den Job jetzt irgendwie seit knapp 20 Jahren, mal immer wieder mit kürzeren Unterbrechungen. Jetzt die Unterbrechungen waren ein bisschen länger und was mir aufgefallen ist, sowohl nach der ersten als auch jetzt nach der zweiten Pause, ich fange jedes Mal anders an. Also in diesen Pausen passiert viel, was so die Verarbeitung angeht, was die Beschäftigung mit der Schwimmthematik angeht, sicherlich auch hieraus begründet. Und ja, das gehört auch hier jetzt irgendwie mit dazu, denn eine Sache ist, wo ich sage, okay, die ist ganz anders geworden als vorher, ist diejenige, dass ich nicht mehr so hart im Moment unterwegs war und an der einzelnen Trainingseinheit oder in der einzelnen Woche, sondern viel globaler gedacht habe, also in viel längeren Zeiträumen mir die Zeit gegeben habe und die Entwicklung auch den Sportlern, Sportlerinnen die Entwicklungszeit gegeben habe, über die Saison hinweg bestimmte Dinge zu erarbeiten. Also ich war viel weniger frustriert, wenn manche Sachen nicht sofort geklappt haben. Ich war viel weniger oder ungeduldig oder bin dann zum nächsten Punkt gesprungen, wenn manches nicht klappt oder habe gesagt, naja gut, haben wir jetzt dreimal drüber gesprochen, wir widmen uns mal dem nächsten Aspekt. Wir haben vielleicht immer noch dreimal drüber gesprochen, aber dadurch, dass ich bloß einmal die Woche am Beckenrand war, lagen dazwischen halt 2 Wochen, beziehungsweise 3 Wochen, bis wir ein neues Thema aufgemacht haben. und hatte dadurch den Eindruck, dass das nachhaltiger war. Captain Obvious winkt da jetzt irgendwo ums Eck und sagt, naja, André, ist doch klar irgendwie. Aber für mich war das nochmal anders und neu. Auch dieses nur einmal die Woche Training geben, hat da ein bisschen mehr Entspannung reingebracht. Ohne, dass ich jetzt fand, dass da viel Bindung verloren gegangen ist, sondern ich habe das anders versucht, weil dadurch, dass wir uns nicht täglich gesehen haben und im Austausch waren, musste ich jede Einheit selber viel mehr reden und erklären, wo ich jetzt hin will, was so Philosophie ist, was die Idee dahinter ist, und habe viel mehr Worte benutzt und viel mehr erklärt, viel mehr Zeit genommen, auch bestimmte Dinge zu erläutern, weil ich wusste, ich habe den nächsten Einheiten keine Zeit, keine Luft mehr dafür. Also habe den einzelnen Inhalten, glaube ich, auch mehr Präsenz gewidmet und den ganzen mehr Geduld gewidmet, das auch zu vermitteln. Und das bringt mich eigentlich auch zum nächsten Punkt, dieses nicht mehr so hektisch sein, sondern wirklich die Dinge sauber zu Ende bringen, wohl wissend, dass ich in den nächsten 5-6 Tagen selber nicht mehr daran eingreifen kann, sondern die Sportler eigentlich verstehen müssen, was ich will, um das dann bei meinen beiden Trainerkolleginnen und Kollegen umzusetzen und vielleicht immer noch im Hirn zu haben, hat dazu geführt, dass ich viel mehr auf Qualität als auf Quantität geachtet habe. Kam auch viel aus Gesprächen, die ich mit anderen Sportlern führe, sei es jetzt abseitig oder wie auch immer, oder Trainern. Aber das habe ich nochmal ganz anders stark umgesetzt, weil es war so, wir haben den Zyklus so oft von vorne aufgebaut, von null, also von der Strecklage, vom Wasserfassen, von der ersten Handbewegung über den Unterarm, über den hohen Ellbogen, über das Greifen, dort den Druck mitnehmen, um ihn dann nach hinten zum Oberschenkel zu bringen, Richtung Körperende. Ist auch egal, welche Schwimmlage, ob das jetzt Delfin, Rücken, Kraul, Brust, ist ja bei allen das Gleiche vorneweg. Wenn da der Druck nicht da ist, kannst du den Rest vergessen. Das sauber aufzubauen, dort den Zusammenhang klar zu machen, auch den Zusammenhang zwischen den Schwimmarten, weil es jetzt relativ egal ist, ob du einen Brust-, Delfin- oder Kraularmzug anfängst, das sieht gleich aus, so im ersten Drittel. Da anzufangen und dann über den Zyklus das sauber aufzubauen und dann im Anschluss immer schneller zu werden, also mit einem niedrigen Tempo anzufangen, das dort erstmal entstehen zu lassen, existieren zu lassen und dann schneller zu werden, um dann zu gucken, okay, wo fängt das an, auseinanderzufallen, wo fängt das Verreißen an und so weiter und so fort. Und dann zu stoppen an der Stelle und zu sagen, so, nicht bis hierhin und nicht weiter, weil jetzt passiert dies, jenes, merkst du das? Auch da habe ich ganz, ganz viel A erklärt, warum wir jetzt aufhören, und B ganz oft gefragt, was fühlst du eigentlich als Sportler? Was ist dein Eindruck? Kannst du das umsetzen? Kommst du dahin, wo wir hinwollen? Fühlt sich das besser an? Fühlt sich das schlechter an? Ohne zu bewerten. Wenn ein Sportler sagt, ja, habe ich versucht umzusetzen, aber es fühlt sich scheiße an, naja, gut, dann ist das halt erstmal so. Da muss ich nicht gegenargumentieren und sagen, naja, nee, das war schon, also das muss, fühlt sich schon gut an. Dann kann ich sagen, okay, es fühlt sich scheiße an, aber es war richtig. Das schlechte Gefühl, was du jetzt hast, ist eigentlich das Gute, und das Gute von vorher ist vielleicht das Schlechte, dass wir dort eine Umpolung machen, dass wir uns der Veränderung auch ganz aktiv widmen und die bearbeiten in Gespräch. Genau, und darüber dann eine Nachhaltigkeit implementieren, ein Verständnis dafür wecken, warum jetzt manche Sachen vielleicht umgestellt sind, warum wir manche Sachen anders machen wollen, warum ich bestimmte Dinge anders sehe. Da haben wir super viel über den Brustarmzug zum Beispiel gesprochen. Ja, wie hoch mit dem Oberkörper? Ich bin eher der Auffassung, sehr hoch, sehr viel arbeiten, weil dann der Armzug länger wird. Wenn wir an die Weltspitze gucken, findet sich dort alles Mögliche an Stilistiken. Eine Philosophie vertreten, gucken, ob die irgendwo zum Sportler passt, sich über Optionen aber bewusst sein. Das war so ein bisschen da das Motto und das Thema. Und dann war mir am Ende auch egal, ob wir jetzt 4 Kilometer, 4,5 oder 3,3 auf der Uhr haben. War überhaupt nicht der Punkt, sondern das technische Fertigkeitsniveau auf ein Level zu heben, wo das Leistungsniveau, die Zeit am Ende ganz automatisch folgt. Ich kann das erzwingen, ich kann das erprügeln. Das Wort Leistungserzwingung ist hier geprägt worden, Trademark, Patent pending, das eben genau zu vermeiden, sondern das über eine Technik zu regeln, über eine Nachhaltigkeit, über eine Langfristigkeit und darüber schneller zu werden. Und von allem, was ich da norddeutsche Meisterschaften oder jetzt auch bei den Hamburgern letztes Wochenende gesehen, gelesen, gehört habe, war das ein sehr erfolgreicher Weg, weil ich glaube, dass wir inhaltlich aufeinander aufbauen. Es waren 3 Trainer da, die nicht Hand in Hand gearbeitet haben. Es geht gar nicht. Wir haben das sehr gut gemacht, aber es geht. Ist nicht so gut, wie wenn das einer alleine macht, der wirklich noch mehr aufeinander aufbaut, die einzelnen Bausteine an die richtige Stelle setzt, dass das Ganze noch mehr ineinander greift. Dass wir dort, da war noch viel Potenzial zu holen, auch in der ganzen Trainings, also war noch viel, viel Potenzial ist da noch, was so Organisatorisches angeht und so. Das war nicht gut, aber inhaltlich für mich montags war das der ganz, ganz große Schritt. Und weil so viel Reden da war, weil so viel Technik da war, gab es noch einen zweiten Aspekt, der mich im Nachgang wirklich extrem überrascht hat, der so kam, den ich nicht bewusst gemacht habe, aber der so kam. Ich habe quasi nie die Stoppuhr rausgeholt. Ich habe absolut keine Ahnung, was die Gruppe auf 25 Grauel so schwimmt. Ich habe wirklich keinen Schimmer. Ich weiß es nicht. So vom Optischen her kann ich das irgendwie einschätzen, gucke mir das an und weiß dann aus einer Erfahrung, nun müsstest du vielleicht 12,2, 12,6 sein, okay. Aber ich weiß es nicht. Ich habe das nie gestoppt. Quasi nie. Diese wenigen Male sind direkt wieder hinten runtergefallen. Weil mir viel wichtiger war, wie sie das schwimmen, als jetzt die Zeit tatsächlich. Dafür brauchst du viel Sicherheit und viel Selbstvertrauen in das, was man da so weiß. Am Ende ist die Zeit der Gradmesser, auch im Wettkampf, ja. Und das im Training mal zu überprüfen, ist sicherlich klug. Haben wir uns jetzt auch nochmal unterhalten. Wenn ich nochmal 5-6 Einheiten die Woche machen würde, würde ich, glaube ich, ähnlich in 4-5 Einheiten davon verfahren und eine Einheit mir auserwählen, wo ich dann beigehe und sage, so, und heute gucken wir uns an, 200 Kraul, 200 Brust, all out, alle der Reihe nach, ihr seid die erste halbe Stunde dran, ihr seid die zweite halbe Stunde dran, so ist es, den Rest vielleicht nebenher mit Flossen locker schwimmen, keine Ahnung, was man dann macht, aber wirklich eine Einheit nehmen, dort in das Wettkampftempo gezielt reingehen und sich dann angucken, wie sieht das unter Maximalbelastung aus. Wirklich diesen, ja, nee, hässlichen Mittelbereich weglassen würde ich nicht sagen, aber wenn die Uhr rauskommt, dann wirklich on purpose, mit einer ganz klaren Bestimmung, mit einem ganz klaren Ziel und nicht einfach Zwischenzeiten bei 20x100 Kraulen mitstoppen, um sie zu haben oder zurufen zu können und darüber die Bewegungsbeobachtung zu vernachlässigen. Irgendwie Quatsch. Und das war so der ganz, ganz große Fokus, der da stand, wo ich auch durch die Weitsichtigkeit nochmal, durch viele andere Sachen, die ich erzählt habe, das war eine absolut neue Qualität. Dann haben wir angefangen damals, Ende letzten Jahres, im November, Oktober, dass wir die Trainingsprogramme, ich habe da mal die Tafel rausgeholt, habe das rangeschrieben, das habe ich irgendwann sein lassen, weil mir es zu blöd war, Zettel zu suchen und ich keine Zeit hatte, da große Tafelzettel zu holen. Hatte ich ja eh aufgeschrieben, dann habe ich das halt rumgezeigt, wer es wissen wollte. Früher, also ganz am Anfang haben wir die auch noch digitalisiert und dann als PDF verschickt in die Gruppe, für die, die alleine schwimmen wollten, führte am Ende eher dazu, dass wenn das Programm kacke war oder die Sportlerinnen und Sportler keine Lust hatten, war die Trainingsbeteiligung nicht ganz so hoch, wie wenn nur Staffeln auf dem Plan stehen, komischerweise. Haben wir dann also auch irgendwann sein lassen aus genau dem Grund, weil wir das vermeiden wollten, was natürlich aber viel eher etwas über die Sportlerinnen und Sportler aussagt, die dann nicht gekommen sind, als über das Training, was wir gegeben haben, kann man dann im Prinzip eigentlich fast selber sein lassen. Aber das ist was für ein anderes Ding hier. Nur die Erfahrung ist hier, Trainingspläne über die Woche hinaus im Vorfeld zu kommunizieren, war für uns kein gangbarer Weg, weil dann halt die Trainingsteilnahme gesunken ist, wenn das Programm nicht so dolle war oder nicht so spaßversprechend. Ansonsten haben wir gestern das nochmal ganz gut mit einem Satz auf den Punkt gebracht, dieses Trainer-Dasein ist nämlich, Zitat, Trainer ist ein Scheißjob, du hast recht, aber niemand hört auf dich. Können viele Eltern sicherlich auch ein Lied von singen, viele Lehrerinnen und Lehrer auch, weiß ich, aber das trifft's ganz gut, wenn ihr mal irgendwie einen T-Shirt-Spruch braucht, ich glaube, der trifft's ganz gut für die nächste DMS oder DMSJ. Genau, ansonsten muss ich sagen, mit den Jugendlichen immer toll zu arbeiten, mir macht das richtig Bock, weil ich finde, da ist so ein auch ein Entwicklungssprung, der da ist, viel in der kognitiven Ebene da passiert und hab da auch immer wieder Spaß dran, wenn ich die Kids mal frage, wie seht ihr eigentlich die Welt im Moment? Wie sieht das bei euch aktuell aus? Kriegt ihr was mit von den Nachrichten? Was ist gerade der neueste Trend bei euch in der Schule? Wie auch immer das dann geartet ist, um das einfach mitzukriegen, weil dort häufig ein ganz anderer Blickwinkel da ist, eine ganz andere Sichtweise. Darüber kann man ins Diskutieren kommen, darüber kann man in eine Wertschätzung kommen, auch für die andere Perspektive, für eine Entwicklung, für eine Meinungsbildung, kann dort mitarbeiten und mitprägen. Macht mir riesen Laune. Habe ich wirklich Spaß dran. Also macht mir wirklich, wirklich Bock, auch da bei zu sorgen und zu helfen und Händchen zu halten, wenn Verletzungen da sind, wenn Krankheiten da sind oder irgendwas, dort durchzukommen, Ruhe zu vermitteln, Optimismus zu vermitteln, zu sagen, okay, wie kommen wir durch dieses Tief durch? Wie kriegen wir das weiter? Wie kommen wir am Ende wieder gesund raus? Und das ist ja gar nicht schlimm. Und gemeinsam schaffen wir das. All diese Sachen, finde ich so wichtig an der Stelle in dem Lebensalter, und die waren ja 13 bis 18, dass dort auch nochmal ganz gezielt dran zu arbeiten. Wir hatten viel Spaß, wir haben viel gelacht, gerade wenn dann so langsam Ironie und Sarkasmusverständnis mit reinkommt. Bei den Älteren noch ein bisschen eher als bei den Jüngeren, die waren manchmal nicht so ganz auf der Höhe meines Wortwitzes, aber könnte auch ein Altersproblem sein, dass dort zu viele Dad-Jokes einfach da waren, die nicht mehr ankommen in dem Alter oder einfach noch nie angekommen sind. Ja, und all dieses ganze Vereinsleben, diese ganze Vereinslandschaft mitzukriegen, habe ich mir auch in einer Folge mal bitterlich beschwert, ist jetzt, glaube ich, falsch, aber mal skizziert, unter welchen Bedingungen ich diesen Job eigentlich nur noch machen würde und unter welchen klaren Kriterien ich das eigentlich nur noch machen würde. Muss ich jetzt hier nicht nochmal wiederholen, aber Professionalisierung ist da, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Stichwort und ein sehr guter Überbegriff, der einsetzen muss, und zwar in allen Bereichen. Und dann möchte ich vielleicht zum Ende noch eine letzte kleine Anekdote teilen, die bisher untergegangen ist, über die ich noch gar nicht gesprochen habe, die auch schon ein bisschen her ist. Es war irgendwann im Mai oder so zu den Norddeutschen Meisterschaften. War ich ja einen Tag da gewesen, hingefahren, und mir ist alles gut, Wettkämpfe habe ich nicht viel besucht, ist mir auch zu Recht vielleicht vorgeworfen worden, aber sei es wie es sei. Da war ich aber da und auch zum Finalabschnitt, wo ja dann unsere Staffel dort schwamm und Zweiter geworden ist, hurray, hurray. Die Medaille nimmt denen ja auch keiner mehr. Dort sind die Sportlerinnen und Sportler dann aufgerufen worden und einmarschiert auf die Startbrücke, und weil das jetzt zuschauermäßig eher dünn besetzt war auf der Tribüne, verständlicherweise, haben sich die Veranstalter überlegt, ey, pass auf, wir machen Folgendes, wir spielen künstlichen Applaus ein. Dann haben sie Applaus aus der Konserve eingespielt, wie früher bei den 90ern, bei diesen fürchterlichen Sitcoms, wie sie alle hießen, wo dann immer die gleichen Lacher waren, sowas hier mit dem Applaus. Das war am Anfang etwas befremdlich, weil natürlich alle wussten, dass die Halle irgendwie leer ist, und so, okay, guckst dich um und denkst so, keiner klatscht, aber ich höre Applaus irgendwo, okay, wo kommt der her? Dann war es ziemlich cool, weil es dem Ganzen wirklich mehr Feierlichkeit gab, egal wie komisch das vielleicht ist, aber es ist eine Illusion von Applaus und von Wertschätzung und von Publikum, die dann doch irgendwie funktioniert. Der Mensch ist so gestrickt, der kriegt das dann mit und blendet aus, dass das gar nicht so ist, sondern es ist dann Realität im Hirn, so ging mir das zumindest von außen. Über die Tage hinweg, dadurch, dass immer der gleiche Applaus war, war es dann doch etwas eintönig, so ist mir berichtet worden. Aber ich möchte die Idee an der Stelle wirklich loben und in den Vordergrund rücken, auch mal was anderes, was Neues zu probieren. Und dieser Applaus war für mich ziemlich sinnbildlich, weil wenn wir uns nicht selber feiern, dann wer soll es denn dann machen? So, wir müssen bei uns selber erstmal anfangen, und wenn wir einfach nur uns selber applaudieren und das gegenseitig im Team anfeuern, gehört ja irgendwie auch damit dazu, und das ist völlig okay. Naja, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn kein anderer mitmacht. Und so fand ich dann diesen Applaus doch schon eigentlich ziemlich cool und echt ein schönes Feature bei diesen Meisterschaften. Und weil das Thema jetzt einmal Applaus war, machen wir die Überleitung, sagen Haken dran an die Trainersaison 24-25, war ein wilder Ritt mit viel, viel Arbeit und Belastung. Das muss auch ganz ehrlich gesagt werden, aber jedes Training hat eigentlich Spaß gemacht, weil die Kids immer gut mitgearbeitet haben, weil immer eine Lernwelle da war. Es war mega toll, also es ist wirklich Laune gemacht. Wir sind auch schön zusammengewachsen als Gruppe, da ist viel Positives passiert, auch innerhalb der Gruppe, mit Kennenlernen und so weiter und so fort. Coole Erfahrung, was mit Sternen raten wollen, würde ich sagen, 8 von 10 Sternen. Kann man mal wieder machen, über die Rahmenbedingungen müssen wir diskutieren. Für heute war es das erstmal an dieser Stelle. Ich bin morgen, am Samstag, bin ich unterwegs in Berlin für die WM-Vorschau-Aufnahme, und wirklich, ich bin echt ein bisschen hyped. Das könnte ganz großes Kino werden, das hört ihr dann nächste Woche im, ich weiß noch nicht wann, haltet die Augen offen im Podcatcher. Es wird auf jeden Fall nicht bis Freitag warten. Ich spekuliere, dass wir eine Doppelfolge machen werden, also es wird wohl zweimal eine Stunde sein, handliches Päckchen, vielleicht am Dienstag und Donnerstag, vielleicht am Montag und Mittwoch, hängt ein bisschen davon ab, wie ich das so schneiden kann, und dann gehen wir alle zusammen perfekt vorbereitet in die Welt der Titelkämpfe, die dann am Samstag beginnen. Für heute Ende Gelände, Feierabend, es war mir eine Freude, euch zu unterhalten, wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann Weltmeister, also ihr habt es gerade gehört, wir hören uns alsbald wieder. Das war's für heute. Ciao.